Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen hier beim Le Brunch in Episode 3449 am 29. Juli 2024. Begrüße ich The Real Manu, Anne und Micha, das komplette Team. Guten Morgen.
Hallo.
Guten Morgen.
Ja, alle gut drauf? Alle in bester Verfassung?
Alle gut drauf und drinne, nicht wahr?
Drin, dran, drauf.
Drin, dran, drauf. Nein, uns geht's gut.
Ja, bisschen warm so, aber sonst ist alles schön. Ja.
Mit dem Süden sowieso wärmer, oder?
Ja, ich war jetzt gerade in Berlin und wir haben den heißesten Tag der Wetteraufzeichnung erwischt, um das Spiel des Jahres zu verleihen. Ich war noch nie so froh um Klimaanlagen. Deutschland ist ja nicht so bekannt für Klimaanlagen. Sky Team ist Spiel des Jahres geworden. Ein Brettspiel, ein Zwei-Personen-Brettspiel, bei dem man gemeinsam ein Flugzeug landen muss. Und witzigerweise, da fliegt man ja mit einer CO2-Schleuder sozusagen und landet. Und Kennerspiel des Jahres wurde dann das Spiel E-Mission, bei dem es darum geht, CO2 zu binden und die Welt zu retten.
Krass.
Finde ich sehr lustig, ja.
Es gab mal so eine Joko und Klaas gegen ProSieben-Matz, wo Joko und Klaas auch ein Flugzeug landen müssen. So stelle ich mir dann das Spiel des Jahres vor, wie die das gemacht haben, quasi einfach fail.
Ja, man failt auch bei diesem Spiel. Man schafft es dann nicht und dann muss man halt nochmal spielen und neu versuchen. Und da sind ganz viele Flughäfen dabei und so. Wirklich ein ganz, ganz cleveres Brettspiel. Und wir haben ja dann auch immer Presse. Also ich war ja auf der Bühne und habe das moderiert mit meiner Kollegin Maren zusammen und die ganzen Entwickler, Entwicklerinnen waren da und so. Das ist ja immer eine große Sause. Und dann hat die Tagesschau Instagram hat dann gepostet eben, was Spiel des Jahres wurde. Und da steht dann, Spiel des Jahres wurde. Und dann haben sie das Cover gezeigt, Sky Team. Und die Kommentare darunter waren so geil. Hö, Elden Ring DLC ist viel bekannter. Was ist denn das? Das kennt doch keiner. Und dann kam diese gesamte Gaming-Community unter der Tagesschau und hat sich beschwert, was denn das für ein komischer Verein ist, der komische Spiele auszeichnet, die niemand kennen würde.
Oh je.
Großartig, Hammer. Sehr lustig, ja.
Genau. Aber du hast noch einen anderen schönen Fact mitgebracht von deinem Berlin-Besuch.
Ja.
Da warst du wohl gut ausgestattet.
Ey, ich sag's dir, das war das beste Hotelzimmer ever. Nicht, dass ich Zeit gehabt hätte, aber ich war in einem Hotel, also witzigerweise habe ich das neulich bei der Petra von Gameswirtschaft gesehen, war halt auch bei mir im Newsletter und so, dass es in Berlin jetzt ein Hotel gibt, wo ein E-Sport-Verein aus Berlin die Hotelzimmer jetzt mit einem kompletten Gaming-Setup ausstattet. Ja, also da ist ein High-End-PC drin mit einer 4090 Ti-Grafikkarte. Wow. Also die Monitore waren leider scheiße, nachdem ich die von dir gesehen habe in letzter Woche. Die Monitore waren nix, die waren viel zu klein. Eine PlayStation 5 ist drin und so. Und dann habe ich gesagt, hey, das Zimmer kommt mir so bekannt vor. Das ist doch das Hotel, wo wir auch immer mit der Spiel des Jahres-Verleihung sind. Und just war das natürlich genau das Zimmer. Und ich dann so am Check-in, ja, hier Fritsch ein Zimmer reserviert, jada. Und ich so, sagen Sie mal, ist dieses Gaming-Zimmer, ich habe davon gehört, ist das schon fertig? Kann ich das mal angucken? Ich wollte zumindest mal ein Foto machen. Und die so, ja, das ist schon fertig. Und ich so, okay, dann nehme ich das. Und die so, ja, okay. Und dann hab ich halt ein kleines Upgrade zahlen müssen, privat. Ist also jetzt nicht gesponsert oder irgendwas, habe ich aus eigener Tasche gezahlt. Und ich dachte, den Gag gönne ich mir aber. Und dann habe ich wirklich an dem Abend bin ich in dieses Zimmer, ein höhenverstellbarer Tisch und dann so richtiges Gaming-Setup, weißt du, mit so LED an der Wand und dann so ein Gaming-Chair und mit höhenverstellbarem Tisch und allem drum und dran. Und dann bootest du halt hoch, loggst dich in Steam ein und installierst halt Spiele, die du hast. Ein paar Sachen sind vorinstalliert. Auf der PlayStation war zum Beispiel Helldivers drauf installiert. Also die haben auf jeden Fall auch Geschmack.
Minesweeper auf dem PC.
Ja, nee, da waren tatsächlich die typischen Sachen, so die Free-to-Play-Sachen waren drauf. LOL, League of Legends und so. Aber es waren schon alle Clients drauf und so. Das heißt, du konntest dich einfach einloggen. Und dann habe ich Micha, helf mir kurz, wie heißt es? Nobody Wants to Die oder
Nobody Wants to Die.
Nobody Wants to Die habe ich dann installiert und dann da mal ein bisschen reingespielt. danach hatte ich leider wenig Zeit, aber ich finde die Idee super lustig und hat sehr viel Spaß gemacht, einfach in ein Hotelzimmer zu gehen. Jedes Mal, wenn ich aufs Zimmer bin, ich so, ach, guck mal an, ein Gaming-Rig. Ich musste jedes Mal einfach lachen.
Und jetzt haben wir wieder was gemeinsam, denn wo du jetzt aus Berlin abgereist bist, bin ich ja nach Berlin gereist, bin jetzt gerade hier bei meinem Racing-Kollegen Sebastian und der hat auch so einen Stehtisch, an dem ich jetzt gerade stehen darf und da ist natürlich auch sein ganzes Equipment drauf. Also ich habe auch gerade meine erste Stehtisch-Erfahrung für Podcasts in Berlin, so ähnlich wie du.
Sehr gut. Ja, doch, das ist sehr, sehr cool gewesen auf jeden Fall. Also wenn ihr mal nach Berlin geht und ein bisschen mehr Zeit habt, ist es vielleicht sogar eine Überlegung wert. Ich wollte noch mal kurz erinnern, die Anmeldungen tröppeln rein für unsere ONL-Event im Lost Level, also in Köln, von Berlin nach Köln. Nochmal kurz die Erinnerung, wenn ihr Patreons seid, meldet euch bitte an. Ich habe den Link rumgepostet, dass ihr euch dort kurz Bescheid sagt. Dann checke ich das mit Patreon und Steady ab und dann seid ihr auf der Gästeliste. Also ihr könnt natürlich auch einfach so vorbeikommen im Lost Level am Dienstag, also am Vorabend der Gamescom. Das ist der 20. August ab 18 Uhr. Ja, es fängt ja jedes Jahr anders an, die Gamescom. 20. August zur ONL machen wir eine Watchparty. Ab 18 Uhr sind wir da, ab 20 Uhr ist dann die ONL und danach geht's dann noch bis, ja, 12, 1 Uhr auf jeden Fall. Und dann laden wir euch auf ein Gin Tonic ein, wenn ihr auf der Gästeliste seid. Also guckt mal in Patreon, guckt mal in Steady und guckt im Discord. Da ist der Link zur Anmeldeseite und wir machen das zusammen mit Hooked. Der Abend ist für alle frei zugänglich. Ihr könnt einfach so vorbeikommen, könnt auch Freunde und Freundinnen mitbringen, gar kein Problem. Wird auch noch so Laufpublikum da sein, aber Patreon und Hooked, also unsere Kollegen Tom und Robin von Hooked sind auch da, also zumindest der Robin. Robin ist auch da, Tom ist da, ich wollte noch sagen, und es sind auch ganz viele andere Leute da, die ihr aus dem Insert Moin Umfeld kennt. Nina hat gesagt, sie kommt vorbei, Robin kommt vorbei, die Ink Ribbon Jungs sind auch beide da, also Professor Dr. Dr. Speckobst und Benny kommen vorbei und viele andere mehr. Würden wir uns sehr freuen, wenn ihr da vorbeischaut.
Das klingt doch nach einem spaßigen Abend. Ob ich bis 1 Uhr durchhalte, kann ich allerdings noch nicht versprechen. Ich habe doch am nächsten Tag schon Termine, Gamescom-Termine zu ganz tollen Spielen.
Wie wir alle,
von denen wir euch dann berichten werden.
Ich habe überhaupt gar keine Übernachtung.
Schläfst im Gräbele bei uns im Hotel.
Das ergibt sich doch immer bei solchen Partys ganz einfach. Ja. Genauso wie die Premium-Episoden der letzten Woche. Die haben sich ebenfalls ergeben und sind natürlich für euch zu hören. Diese Woche beide kostenfrei. Das heißt, da müsst ihr uns noch nicht mal unterstützen, wenn ihr die hören wollt. Also hört gerne rein bei den Random Encounters. Da gibt es ein Interview zu Hardcoded mit Kenzie von Ghost Hack Games. Und Basedeck, da haben wir ein Interview von dem guten Micha, ne? Das ist ein deutsches, das eben war ein englisches Interview. Und das von Micha ist zum E-Sports-Paradies in Dortmund mit Alexander Doberstau. Ja. Wird das richtig ausgedrückt?
Ja, wird wahrscheinlich richtig ausgesprochen. Und ist ganz interessant, weil ich selber überrascht bin, dass was hier in der Dortmund ist jetzt nicht unbedingt bekannt für seine
ist bekannt für die ADAC Sim Racing Expo.
Ja, ganz groß.
Das kennt man ja.
Ja, klar. Ja, davon habe ich ja auch erst dieses Jahr erfahren durch dich irgendwie. Also so langsam macht sich Dortmund.
Da gehen wir dieses Jahr zusammen hin.
Ja, komm.
Da sehen wir uns dann. Die ist meistens im Oktober.
Ja, das ist realistisch. Also bin ich durchaus, macht sich so langsam hier Dortmund, finde ich gut. Also gerne mehr Gaming-Zeug hier rein.
Ja, Figuren wie du, die ziehen natürlich, die sind wie so Magneten für so Großveranstaltungen.
Richtig, ja. Wo der Michael ist, dann müssen auch die Gaming-Veranstaltungen hin. Natürlich.
Ebenso ein Magnet für uns war nämlich der neue Preis, und damit kommen wir zu den Games, von New Star GP. Das ist in den Sale gerutscht, ein Arcade-Rennspiel. Haben wir den Link dann, oder habe ich, glaube ich, diesmal sogar den Link in den Discord gepostet, ist von 30 Euro runtergesetzt auf 12 Euro gerade auf Steam erhältlich. Und dann hat gefühlt der halbe Discord zugeschlagen bei diesem Formel-1-mäßigen Arcade-Rennspiel, das so ein bisschen erinnert an Virtual Racing, aber eigentlich im Detail dann doch nicht. Micha, du hast auch reingespielt. Ich habe es recht ausführlich gespielt und ich habe eine große Überraschung erlebt. Und zwar war ich super enttäuscht von der PC-Version, als ich das gespielt habe, denn die hat so eine krasse Dead Zone in der Steuerung, weswegen ich überhaupt nicht wirklich Spaß mit dem Teil hatte erst. Hab dann noch ein bisschen rumgefummelt, dann war es erträglich, war aber so unzufrieden, vor allen Dingen, weil ich dann auch noch erfahren habe, dass dieses schöne Arcade-Rennspiel auch kein Multiplayer, also Online-Multiplayer unterstützt, dass ich die Steam-Version zurückgegeben habe und auf der PlayStation reingeschaut habe. Ich habe nämlich im Internet gelesen, dass die besser sein sollten, die Konsolenversion. Und siehe da, da steuerte sich das Ganze dann direkt bestimmt 10-mal besser, komplett ohne Dead Zone. Und ich war komplett tief drin und habe die Kampagne schon zur Hälfte durchgeballert. Das ist nämlich ein richtiges Singleplayer-Rennspiel, eine Formel-1-Karriere, wo man in den 80ern anfängt und sich dann über 5 Dekaden bis zu den 2020er Formel-1-Boliden.
So lange fährt doch niemand. Das ist doch unrealistisch.
Doch. Guck mal, wenn du guckst, Alonso ist ja jetzt schon in seiner 5. Dekade angekommen und der fährt ja noch 8 Jahre. Das ist die Zukunft der Formel 1, ist 50 Jahre pro Fahrer. 50 Jahre. Und die fangen dann halt an mit 20 und fahren bis 70. Das ist doch das normale Arbeitsalter.
Ja, ich bin auch dafür. Fände ich super.
Es ist natürlich komplett Fantasy, das ist, hat keinen hohen Realitäts- oder Sim-Racing-Anspruch, sondern es ist wirklich wie die Arcade-Renner von früher aus den 90ern. Man fährt auch nur maximal so 6 bis 10 Runden. Man kann natürlich auch ein bisschen was einstellen, wie man will und sich das customizen, aber die Kampagne ist immer so 10%, würde ich sagen, eines echten Rennens. Sie haben es aber ganz, ganz geschickt hingekriegt und das finde ich super gut, dass sie die komplette Strategie dahinter mit in die Rennen packen. Das heißt, man kann sich entscheiden, vor einem Grand Prix, welche Strategie will ich fahren, zum Beispiel auf dem harten Reifen und nur einmal stoppen oder halt den soften Reifen nehmen und 2-mal stoppen oder 3-mal stoppen, ist manchmal auch sinnvoll auf der einen oder anderen Strecke mit vielen schnellen Kurven. Und das dann nur so bei 7-8 Runden pro Strecke hinzukriegen mit dem Reifenverschleiß, das finde ich eine geniale Idee. Habe ich so auch noch nie mitbekommen. Also entweder in den Formel-1-Rennspielen von Codemasters ist es dann ja auch häufig so, da fährt man auch nur 10% des Rennens, aber muss dann halt gar keinen Boxenstopp machen oder nur so einen obligatorischen Boxenstopp und dann macht halt jeder den gleichen irgendwann. Aber die Reifen sind ja wirklich nicht kaputt oder so. Medium-Reifen gibt es nicht, aber Regenreifen, das kommt auch noch mit dazu. Also da ist die komplette strategische Tiefe von so einem wilden Formel-1-Rennen ist da abgebildet. Den Boxenstopp muss man dann auch selber auswählen, welchen Reifen man haben will. Und man muss auch nachtanken. Es gibt noch einen Turbo-Boost, den es zu verwalten gibt während des Rennens. Da kriegt man pro Runde immer wieder so einen aufgefüllten Turbo-Boost, den man sich aufsparen kann. Ja, und man muss natürlich achten, dass man allgemein seine Bremsen auch nicht kaputt macht. Das klingt jetzt alles super technisch, ist aber ganz, ganz simpel. Man kann es einfach fahren und es macht mir persönlich sehr viel Spaß. Micha, du hast aber das Speed-Gefühl ein bisschen vermisst bei dem Ding.
Ja, es hat schnach langsam, ey.
Schnarch langsam.
Alles ist gut an diesem Spiel. Also ich finde das ganz charmant gemacht von dem Retro-Style. Das hat so eine sehr cheesy Musik irgendwie und
die übrigens Open Source nicht, aber GPL ist. Also ist, kannst du auch verwenden, die Musik, die dieses Spiel benutzt.
So klingt sie auch. die ist, es hat alles irgendwie, es hat so einen kruden Charme und das finde ich irgendwie ganz nett. Also es ist so eine ganz gute Kreuzung. So ein Sweet Spot aus Virtual Racing, so ein bisschen von Sega früher. Beziehungsweise gibt es ja auch eine tolle Neuauflage, die wirklich sehr spielenswert ist.
Auf der Switch gibt es die allerdings nur. Habe ich auch noch mal reingespielt. Ich finde, das fährt sich doch ganz anders. Also Virtual Racing, da sind auch die Strecke ist ja so ultra breit und das sind dann auch nur 4 Strecken oder 5 Strecken, glaube ich, in der Version. Hier hast du insgesamt 17 Strecken, die alle angelehnt sind an die echten Formel 1 Kurse und wenn man die Kurse dann schon, wie ich zum Beispiel, sehr, sehr gut kennt aus Film und Fernsehen und natürlich auch aus den Sim-Racing-Eskapaden, die ich so habe, dann ist man fast ein bisschen verwirrt, weil es fehlen meistens nur so 2-3 Kurven, um wirklich der echte Kurs zu sein und dann ist es so nah dran, dass ich verwirrt bin, wenn diese echten Kurven dann nicht kommen und das dann schon wieder vorbei ist, die Runde. Haben sie aber super hingekriegt. Also gibt zum Beispiel Kanada, also Gilles Villeneuve, und dann fehlen einfach so 2 Kurven vom Anfang, aber ansonsten ist er nahezu identisch. Haben sie sich gut ausgedacht, oder Monza auch. Und so kommt man, finde ich, einem Formel-1-Flair aber schon sehr, sehr nahe, oder? Wie siehst du es, Micha?
Ja, der Formel-1-Flair, der ist da. Der ist auch gut. Und ich glaube, das ist für Leute, die diesen Formel-1-Flair suchen, das Richtige ist. Mhm. Und ich hatte auch Spaß, weil ich finde diesen strategischen Aspekt ganz cool. Also man wägt immer ab, gehe ich, mache jetzt einen Boxstopp, und ich glaube, im Multiplayer ist das ziemlich geil. Ja. Es ist aber einfach nur langsam.
Aber du bist auch die 2020er gefahren.
Ja, ja, ja.
Das ist krass, weil die finde ich ziemlich fix, diese
Autos. Also klar, muss
die sind
man,
schon maximal schnell.
Klar muss man da hin und her navigieren, und es wird schon, ne, man soll die Strecke schon kennen und alles. Das hat schon eine Dynamik. Aber wenn man, ich bin halt eher so zu Hause bei so Spielen Redout oder sowas, die wirklich schnell sind. Und ich weiß nicht, also ich habe aber auch das Gefühl, dass Formel-1-Simulationen auch schneller wirken. Jetzt Virtual Racing wirkt jetzt nicht unbedingt schneller. Das wirkt damals schnell, aber das hat auch ein bisschen an Geschwindigkeitsgefühl verloren. Und ich finde es, also mir fallen da die Augen zu. Ich finde das nicht schlecht, das Spiel. Es ist ganz unterhaltsam. Ich habe es nicht zurückgegeben. Ich behalte die Version. Ich bin
mal
gespannt.
Hast du denn das Problem auch mit der Dead Zone in dem Controller, dass er da irgendwie so die ersten 5% gefühlt gar nichts macht, bevor er dann das Ding ziemlich stark einlenkt?
Kann sein, aber da gewöhne ich mich. An sowas gewöhne ich mich schnell.
Ja, also man hätte sich dran gewöhnen können. Ich finde es nur so krass, dass sie davon ausgehen, dass die PC-Gamer anscheinend alle so die ausgeleierten Xbox 360-Controller noch haben, wo man das halt irgendwie mitbedenken muss. Und auf der PlayStation läuft das Ganze dann auf der PS, also es ist eine PS4-Version, die ich auf der PS5 gespielt habe dann. Da war das Ganze direkt snappy. Wenn ich das Ding nur einen Millimeter bewegt habe, ging es direkt los und war durchweg eine richtig gute Bewegung. Also, dass es da unterschiedliche Auffassung gibt oder auch Versionen einfach, schon sehr, sehr bizarr. Also ich würde eher, wenn ich ihr da draußen wäre, würde ich echt eher zur Konsolenversion greifen. Auch wenn die natürlich gerade nicht im Sale ist, das ist das, was das Ganze natürlich weniger gut macht. Ich finde es aber auch die 30 Euro wert, die sie eigentlich dafür haben wollen. Die Solo-Kampagne ist gut und die AI ist auch spitze. Also ich finde diese Duelle, man hat da später dann auch so einen Rivalen, gegen den man hauptsächlich kämpft, auf der Strecke, und es ist wirklich hart, sich von dem 10., es sind immer nur 10 Autos auf der Strecke, es fühlt sich aber nicht leer an, sondern echt belebt und viel, weil die Strecken sind auch nicht so lang, also die Kurse sind alle unter einer Minute eigentlich immer pro Runde machbar, fühlte sich für mich sehr belebt voll an, und es ist auch nicht so, dass man sich schnell Schrott fährt und dann nicht mehr weiter kann, man kann auch dreimal in Codemasters-Manier zurückspulen. Gibt dann auch noch einen kleinen Twist, den ich auch ganz nett fand, dass es immer so Fragen gibt bezüglich deines Teams. Da muss man dann entscheiden, mit wem man Zeit verbringt oder wem man dann Wunsch erfüllt. Und die sind dann mehr oder weniger zufrieden. Meistens gibt es nur so ein oder zwei pro Rennwochenende. Und dann behält man die und kriegt sogenannte Perks, also dann zum Beispiel einen einfacheren Superstart am Anfang oder die Möglichkeit, ein Rennen einfach auch nochmal zu versuchen, wenn man einen größeren Fehler hat und diese dreimal zurückspulen nicht gereicht hätten. Dazu natürlich auch die Möglichkeit, sein Team komplett nach eigenen Wünschen zu gestalten. Auch das finde ich sehr, sehr gut. Immer mit einem Augenzwinkern der echten Formel-1-Historie entgegen. Also da fahren die anderen Fahrer, haben alle Namen, die angelehnt sind an die echten Teams. Die Farben sind angelehnt an die echten Teams, an die legendären Teams aus den 90ern, 80ern. Also mich hat das schon sehr abgeholt. Sehr, sehr, sehr abgeholt. Ich mochte das extrem, und es war so ein Überraschungshit, den ich ansonsten dieses Jahr echt verpasst hätte. New Star GP heißt das Ganze. Ist für Xbox One, PlayStation 4, also auch auf 5 spielbar, und dem PC halt erschienen.
Ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor. Und also mit dieser Anlehnung, ich finde das immer charmant, ne? Also es ist ja beim Fußball auch so, wenn du die Lizenzen nicht hast, dann denkst du dir halt Clubs aus oder so, und die halt schon irgendwie ein bisschen an das Original rankommen sollen. Und dann in meinem Kopf ist es eher so, ja, dann fährt hier jetzt für McLaren oder für fährt Schmeierton Schmenner.
Ja, genau so ist das aber auch.
So, das finde ich immer ganz geil eigentlich.
Ja, und wenn ich erstmal also, Niki Lauber ausgeraubt hat, ja, oder irgendwie so, ja, das passiert, also das ist so überzogen, Niki Lauber war in der Nacht in deiner Garage und hat sich abgeguckt, wie dein Frontflügel ist, und dann fährt er mit deinem Frontflügel, Gott, den du weiterentwickelt hast. Ist total witzig.
Sehr schön. Nee, das finde ich geil. Mag ich sowas.
Ich hasse sowas, ja.
Was? Ja. Das ist doch total witzig.
Nee, das klickt mich, das weiß nicht, das triggert mich irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich finde es dann immer so, ich stehe ja selber total auf Wortspiele, aber die sind ja meistens nicht lustig. Also es gibt ja welche, die wirklich
Niki
lustig
Lauber
sind.
Lauber ist sehr witzig.
Nee, Lauber finde ich langweilig. Nee, bitte, so, wenn Clint Eastwood dann irgendwie East Clintwood heißt oder sowas, weißt du, sowas, ja, geht ja dann noch. Oder
Aber es ist so.
Oder wenn die, wenn, ist doch wenn, so. Ja, aber oft ist es dann so, so laut mal, ach, ich weiß auch nicht, ich finde es irgendwie, naja.
Du bist einfach zu deep in der Formel 1 Lore drin.
du bist nicht Clintwood, der berühmte Fahrer, genau. Der
berühmte Fahrer.
Ja. Anna, ja, hat dich denn ja. Odada auch abgeholt? Das hast du gespielt.
Odada, ja genau. Also ich, kurz zur Rahmenerklärung. Ich bin dieses Jahr zusammen mit Manu tatsächlich Jurymitglied beim IndyCup Europe. Das ist ein, ja, da ist eine Preisverleihung, eine Awardverleihung quasi für, wer hätte es gedacht, europäische Indie-Games. Und da guckt man sich natürlich ganz schön viele Spiele an, um dann halt auch die besten auszuwählen. Und Odada ist hängen geblieben, so richtig, weil das ein Spiel ist, das eigentlich überhaupt nicht in meine Kerbe schlägt, aber trotzdem geschafft hat, mich zu überzeugen. Es geht um Musik. Und zwar ist Odada eigentlich mehr ein experimentelles Musiktool, als dass es wirklich ein Spiel ist. Ich habe jetzt das große Vergnügen, dass in meinem Freundeskreis viele Leute schon seit Jahren selber Beats bauen. Also ich weiß, wie sowas aussieht auf semi-professioneller Ebene, kann es aber nicht selber. Also was die dann an ihren komischen Dingern da rumbasteln und welche Knöpfe und Tasten und bla, so, da blickt doch kein Mensch durch, denke ich mir dann so. Und Odada nimmt dieses Konzept und verwandelt es quasi in ein Videospiel im Kinderzimmer-Look. Also es ist wirklich sehr, sehr Kinderzimmer-like, sehr bunt. Die ganzen Elemente, die da benutzt werden, haben einen sehr krassen Bauklotz-Charme. Also wirklich sehr Oldschool-Bauklötze. Und es funktioniert folgendermaßen. Du hast so einen kleinen Kinderspielzeugzug. Und der fährt immer an so verschiedenen, ja, Haltestellen oder Abschnitten, Szenarien vorbei. Und jedes Szenario, in das du reingeschmissen wirst, ergibt eine neue Tonspur. Das heißt, du hast dann zum Beispiel da ein kleines Keyboard, aber da sind noch irgendwelche komischen, an dieses Keyboard sind komische Pfeifköpfe angeschlossen. Und dann regnet es irgendwelche kleinen Brösel vom Himmel. Und mit diesen kleinen Bröseln, die dann unterschiedliche Größen haben zum Beispiel, kannst du dann rumspielen, kannst die auf die Pfeifenköpfe stecken. Und dann mit gucken, einfach was für Töne dabei rauskommen.
Großartig.
Und wenn du eine für dich ansprechende Reihenfolge gefunden hast, dann klickst du auf deinen kleinen Zug und der nimmt dann quasi so einmal so eine Schleife von diesem Rhythmus auf, der da entstanden ist. Und dann fährt der Zug weiter. Und dann machst du das irgendwie 6 oder 7 Mal mit verschiedenen kleinen Szenarien, die immer anders aussehen, aber immer irgendwie an so Spielzeug, Kinderzimmer, ja, sowas erinnern halt. Also wirklich das allersimpelste Design, was man sich vorstellen kann. Und dann mixt du quasi dein eigenes Mixtape dadurch zusammen. Du kreierst deinen eigenen Song, indem du Spur für Spur für Spur für Spur aufnimmst und das dann alles irgendwann am Ende halt gleichzeitig abspielst oder auch nicht. Du kannst auch nur 3 Spuren gleichzeitig abspielen und das aufnehmen. Und so habe ich das Gefühl, werde ich an etwas rangeführt, wo ich im echten Leben nicht mal eine Sekunde die Aufmerksamkeitsspanne hätte oder Geduld auch wirklich, um zu lernen, wie so ein Mischpult funktioniert oder sowas. Und das ist so geil, wirklich. Also da kann man echt niedliche, coole Beats machen in alle möglichen Richtungen. Man kann auch an diesem Zug speziell noch die Musikstimmung verändern, also ob es eher dunkle Töne sein sollen, dann hast du, glaube ich, so ein Nachtsymbol. Beim Tagsymbol hast du irgendwie hellere, fröhlichere Töne und so. Also das ist erstmal nur eine Demo, das Spiel existiert noch nicht, soll aber noch dieses Jahr kommen und ist auch in der Indie Arena Booth auf der Gamescom ausgestellt. Also wenn ihr auf die Gamescom kommen solltet, dann geht in Halle 10.2 und checkt oder da aus, wenn ihr möchtet. Oder ladet euch auf Steam die Demo runter. Es gibt eine kleine Demo auf Steam. Bereits könnt ihr spielen. Und es ist eine große Überraschung für mich tatsächlich. Sehr cooles Konzept. Es ist wirklich ganz einfach. Es haben 2 Leute gemacht, beziehungsweise haben 2 Leute angefangen. Mittlerweile sind sie zu 4. Aus einer Jux und Dollerei heraus. Aus so einer kleinen, einfach so einer spontanen Idee. Und das funktioniert, glaube ich, auch für alle Altersklassen. Da können sich auch wirklich auch Kids dran setzen und gucken, okay, was macht dieser Ton, was passiert, wenn ich das kleine Klötzchen da hinsetze.
Das wird ein Riesenhit auf iPad, glaube ich, wenn das mal kommt, weißt du, so als spielerisches
Musik. Ja, es hat ja ganz viele Anleihen von GarageBand auch, da ist das ja durchaus auch möglich, aber halt nicht so direkt intuitiv verständlich. Und hier mit diesem Zug, das ist natürlich ein genialer Kniff, den sie sich da ausgedacht haben. Es gibt schon ähnliche, ja, ich nenne das einfach mal wirklich Instrumente, ist das ja im Endeffekt, so ein Loop-Bauer, auch im echten Leben für Musiker schon, das ist dann einfach nur so ein 5x5 Grid und da kann man dann so einzeln diese Synthes und sowas drauf machen und dann wird dieser Loop halt immer abgespielt und du spielst einfach wieder neue Sachen rein und hast dann so ein kleines portables Ding zum Mitnehmen, zum Komponieren. Das ist ja wirklich ein Musikinstrument, möchte ich es im Endeffekt nennen, was man hier lernt, oder eine Musiksoftware, aber halt im Gedenken an sowas wie Mario Paint. Damit haben Leute ja auch schon immer Musik gemacht.
Ja, genau, ich auch.
Genau sowas ist das hier auch, nur halt viel, viel, viel komplexer, aber in einem visuell ja so überzeugenden, tollen Stil. Ich weiß nicht, mit welcher Engine das gemacht wurde. Erinnert mich so ein bisschen an Unity, was ich hier sehe, aber ich will mich nicht zu nah weit aus dem Fenster lehnen. Odada nennt es die Entwickler selber. Das muss ich mir auch besorgen. Also so ein Musikbaukasten, da bin ich ja ein richtiger Sucker für. Und dann auch noch in diesem Nintendo Labo-mäßigen Stil, wie sie es gemacht haben. Ja. Großartig.
Ich will ja nicht reinspucken in die Suppe, aber ich fand's furchtbar langweilig. Ach klar, okay. Ich verstehe, was das Spiel will. Ich verstehe die Faszination und ich fand's einfach nur fad. Aber das, das ist nicht für mich, aber ich verstehe total, dass das Leute total ansprechend finden. Mir ist es, glaube ich, in dem Kontext, in dem ich es kennengelernt habe, in dieser Form von Spiele-Award-Komitee, wo wir drin waren, war mir das zu wenig Spiel tatsächlich. Also es ist verspielt, es ist aber eine Software. Ich fand in dem Kontext, wo wir das jetzt kennengelernt haben, hatte ich einfach eine andere Erwartungshaltung. Und deswegen war ich dann so, ja, ist da noch irgendwas Spielerisches dran oder ist es nur ein Spielzeug? Weil im Endeffekt ist es eigentlich mehr pädagogisch wertvolle Lernsoftware oder Baukasten und hat halt kein spielerisch. Also es ist jetzt nicht irgendwie ein Musikspiel wie Patapatapon oder so, ja, wo man dann irgendwie im Rhythmus.
Ja, gut, das könnte man aber über Media Molecules Dreams genauso sagen.
Genau,
ne? Also
das
ist ja auch
gelangweilt, genau. Ja.
Baukasten quasi. Und aber ich finde es halt spannend, ne? Das ist wieder sowas,
was man mit dem Medium machen kann, genau.
Genau, da werde ich mir halt auf YouTube oder sonst wo, kann man sich dann irgendwie richtig krasse Songs anhören, die da komponiert wurden. Genauso wie man sich richtig krasse Games und Level in Dreams angucken konnte. Genau. Es ist einfach, die richtigen Leute werden damit das Richtige machen.
Und es ist auch süß, dass man das dann wirklich auf Kassette abspeichert und so. Man hat dann wirklich auch Kassetten, die man in den Kassettenrekorder steckt zum Aufnehmen, zum Versenden und so. Das ist schon, es hat schon seinen Charme, und grafisch ist es wirklich süß,
Also ich werde auch ein paar Songs auf jeden Fall in Zukunft damit bauen, ganz ehrlich.
Sehr schön.
Und die werden wir dann alle immer schön im Brunch veröffentlichen.
Oh yes.
Selbstverständlich. Manu, wie fandst du denn Nintendo Labo? War das denn auch zu kreativ für deinen
Wohlgefallen? Nein, weil da ist, das ist halt dieser, da war ja allein schon das Basteln von dieser Brille und diesen Waffen und was, also das fand ich so faszinierend, Labo, weil es dann ja da hinten dran auch neben dem ganzen Experimentierbaukasten, Kosmos-Experimentierbaukastensystem, war das ja so ein bisschen, hatte das ja dann auch noch spielerische Komponenten. Weißt du, man gab's ja wirklich dann was zu tun dann danach mit dem.
Eine Aufgabe. Jemand sagt dir, tue dies.
Ja, da waren ja richtige Spielchen dann im hinten dran bei Labo. Das würde ich damit nicht vergleichen. Nee.
Du hast ja aber sowieso in der letzten Woche lieber den Leuten direkt auf
aufs Maul gegeben.
Aufs Maul gegeben. Genau, sagen wir es doch, wie es ist. Und das hast du in Punch Club 2 getan.
Ja.
Erzähl uns mehr davon.
Ich habe den ersten Punch Club habe ich sehr gerne gespielt. Punch Club ist ein kleines Indie-Spiel, so eine Mischung aus wie hieß das, wo man diese Software entwickelt, Game Dev Tycoon, genau.
Ja.
Punch Club ist so ein bisschen Game Dev Tycoon für einen Boxer. Also man spielt eigentlich die Rocky-Story nach, ja, so ein Pixel-Abenteuer, sieht so ein bisschen aus wie so ein Pixel-Adventure. Und dann muss man den halt, den Typen, man spielt so einen Boxer, muss man halt trainieren und dann an den Geräten arbeiten lassen und dann fliegen so Bullets hoch und dann wird der stärker und dann muss man halt in Wettkämpfen teilnehmen. Aber kombiniert eben wie bei einem Adventure mit einer richtigen Story. Also wirklich 6, 7, 8 Stunden lange Story-Komponente. Und du kämpfst nicht selber aktiv, sondern du trainierst quasi nur so wie bei den Sims deinen Krieger. Und der geht dann in den Kampf. Und da kannst du halt vorher so Taktiken auswählen. Also du bist eigentlich nur der Manager sozusagen. Aber du spielst in der aus der Perspektive des Punchers, des Boxers. Und das hat dann vor ein paar Jahren eine Fortsetzung gekriegt mit Punch Club 2, die ich aber nie gespielt hatte. Und jetzt kam der Iron Fist DLC und das war jetzt die Gelegenheit, weil ich ja wusste, ich habe jetzt eine sehr lange Zugfahrt vor mir nach Berlin und zurück. Und dann dachte ich, das ist doch das ideale Spiel, um auf dem Steam Deck die lange Fahrt zu überbrücken. Und ich sage es euch, ich habe 7 Stunden lang hin nichts anderes gemacht und 8, 10 Stunden mit Verspätung zurück nichts anderes gemacht, als Punch Club 2 zu spielen. Das lief komplett durch, weil man dann immer wieder zwischendurch ja auch mal, also das ist so ein Spiel, was auch so ein bisschen passiv gespielt werden kann, weil du klickst irgendwo hin, dann trainiert er wieder, dann guckst du kurz auf Handy nach oder trinkst einen Schluck.
Ich wollte gerade sagen, hat sehr einen Mobile-Game-Charakter.
Es ist ein sehr, sehr grindiges Spiel, deswegen war das ideal. Ich bin jetzt am Endkampf, also ich musste das dann jetzt hier auch noch weiterspielen. Hab dann das Steam Deck sogar in der Straßenbahn noch gehabt. Und es ist ein furchtbar schreckliches Spiel. Wirklich. Es kommt nicht vom Fleck, weil es so grindig ist. Ich war froh, dass ich es mir jetzt bewusst vorgenommen habe für diese Zugfahrt, weil außerhalb einer langen Zugfahrt ist das Spiel einfach unverschämt zu einem, was die Spielzeit angeht. Es ist so grindy. Das ist eine Katastrophe, aber trotzdem ist es so eine Suchtspirale. Du willst immer noch die nächste Quest erledigen, dann weißt du, der nächste Kampf kommt, dann verlierst du den, dann willst du noch mal trainieren. Also dieses Spiel von Lazy Bear hat so eine Sogwirkung auf mich, das ist irre. Ich verstehe es gar nicht. Das ist schlimmer als Diablo oder so bei mir.
Ich will dir jetzt nicht in die Suppe spucken, aber du hast echt schlechten Geschmack, Mann.
Warum?
Es sieht auch furchtbar aus.
Nein, das Spiel. Es sieht toll aus.
So viel gespielt?
Nein. Das Spiel ist wirklich super smart, super charmant. Es hat so viel Witz. Mhm. Und ich glaube, was mich an dem Spiel wirklich reinzieht, ist auch diese Selbstironie und diese, es gibt an jeder Ecke 13 popkulturelle Referenzen. So, ja. Also, das Spiel durchbricht die vierte Wand. Hat super coolen Humor. Du triffst dann im Untergrund so Leute, die dem Widerstand angehören. Die sind dann halt nicht nur Aluhüte, sondern komplett in Alu gekleidet und machst dich dann über die lustig und kämpfst. Und du bist in so einer futuristischen Welt. Das Spiel spielt deutlich nach Punch Club 1. Du spielst den erwachsenen Sohn von dem Charakter aus dem ersten Teil und ist halt ganz in der Zukunft Lore. Ganz tiefe Lore. Wirklich, da ist viel drin. Und dann kommt irgendwann einer, der dann nur komplett in Pappkartons gekleidet ist. Und dann sagt der so, okay, dann geh doch, Sohn. Ja? Und dann Pause. Und dann so, ja, ich kann nicht gehen. Ja, warum nicht? Ja, die Entwickler haben mir keine Animationen spendiert. So. Und dann so, was? Guck mal, was sie gemacht haben. Und dann fängt der Hauptcharakter an zu tanzen. Das haben sie hingekriegt, aber dir spenden sie keine Laufanimationen. Also so Monkey Island Humor tatsächlich ist da so drin. Und die Questlines sind super weird. Es ist eine richtig, richtig, richtig große Geschichte drin. Du hast verschiedene Story Arcs. Du kannst 2 verschiedene Berufe annehmen. Also, es ist schon umfangreich, dieses Spiel. Und wie gesagt, es hat eine Sogwirkung auf mich, die über das, was man jetzt auf dem ersten Blick in diesem Spiel sieht, hinausgeht. Ich bereue es, aber ich bereue es auch gleichzeitig nicht, dass ich es jetzt endlich gespielt habe.
Das muss Shodan gewesen sein, die ja offensichtlich ebenfalls Pate gestanden hat, zumindest im Logo, im
Artwork alles drin.
Von dem Spiel.
Es ist wirklich alles drin, was du dir denken kannst. Manchmal sind so, was weiß ich, der Kopf von Bender von Futurama liegt in irgendeiner Schrottkiste oder im Hintergrund siehst du Spider-Man vorbeischwingen und so. Es sind wirklich tausende von kleinen Referenzen und Easter Eggs drin. Und natürlich auch die ganzen Filme. Also du findest dann immer so Videokassetten, die du gucken kannst, um neue Moves zu lernen. Und aber um mal nochmal inhaltlich zu sagen, das Kampfsystem ist wirklich cooler und besser geworden. Also es sind jetzt 1000 verschiedene Kampfstile drin. Du hast ganz viele Special Moves, die du dann irgendwie freischalten kannst. Und da merkst du wirklich einen Unterschied. Also du kannst jetzt im Gegensatz zum ersten Teil nicht nur die einzelnen 3 Werte von dem Charakter höher und niedriger leveln, sondern du hast jetzt richtige Builds, wie bei einem Diablo. Und du hast verschiedene Kämpfer und Kämpferinnen, die auch unterschiedliche Dinge von dir erfordern. Also wo du nochmal mehr auf Block ausgelegt sein musst oder drauf spielen musst, dass die anderen keine Energie mehr haben, damit du sie leichter umhauen kannst. Also da steckt sehr viel mehr drin. Wenn einem der erste schon Spaß gemacht hat, wird einem der auch Spaß machen. Man muss halt wissen, es ist halt unendlicher Grind. Und dieser Iron Fist DLC, da will ich nur einen Satz zu sagen, da sind jetzt Roboter dazugekommen. Von dem bin ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Da sind noch mal irgendwie 5, 6 Stunden Content drin. Du findest dann so einen Forscher und der gibt dir dann so einen Roboter. Und dann kannst du quasi den auch noch in so einer Roboterliga leveln und mit dem noch aufrüsten und mit dem noch kämpfen und so. Und da gibt's auch noch mal ein paar extra Storylines, aber das ist relativ schwach. Den braucht man meiner Meinung nach nicht unbedingt.
Ist neben den DLCs auch noch irgendwie so ein bisschen negativer Mobile-Game-Charakter in Form von In-Game-Purchases?
Nee, nee, das kaufst du und fertig. Okay. Da gibt's auch keinerlei In-App-Purchases, gar nichts.
Kann ich denn dann meinen Boxer wenigstens nehmen und deinem Boxer eins auf die Nuss geben?
Ist ja gar kein Multiplayer oder so. Es gibt nur außerhalb vom Spiel kannst du quasi so, es gibt jetzt so einen Rangmodus, wo du quasi deinen Kämpfer kämpfen lassen kannst und dann gibt's irgendwie so eine Highscore-Liste oder so. Aber habe ich jetzt das, sowas interessiert mich dann immer gar nicht. Mhm.
Ja. Micha, nach dieser leeren Hülle von einem Spiel, die Manu hier beschrieben hat, ist Empty Shell da besser? Das hast du gespielt.
Ich weiß nicht, ob die ja nicht beide verglichen, aber ich.
Ja, aber
ich
es scheint mich. Ja beides eine Empty Shell zu sein, auf eine Art.
Wie viele Stunden hast du gespielt, Manu?
20 lange. Bestimmt jetzt.
20 Stunden lang. Wow. Okay.
No King-Shaming hier, hallo?
Nein, nee. Ich, ne? Da wissen wir ja Bescheid, was wir dir die nächste Spiele empfehlen können. Mhm. Die Empty Shell ist, denke ich, nur vom Namen her empty. Und man braucht tatsächlich auch nicht so viel Zeit, um einen kompletten Run zu machen. Eine komplette Zeit dauert so ungefähr, ein Run dauert so ungefähr 3 Stunden. Deswegen könnte Manu das jetzt theoretisch auf der Bahnfahrt ein paar Mal spielen und darauf ist es ausgelegt. Empty Shell ist ein Roguelite und es ist eigentlich ein Genre, das ich nicht mag. Aber dieses Spiel hat mich visuell sehr, sehr angesprochen. Und die einfachste Herleitung, die ich da jetzt machen kann, ist, kennt ihr Teleglitch?
Nee.
Habt ihr das schon mal gespielt? Das war 2013, damals, als die Indie-Szene so ein bisschen aufgegangen ist, war das eins der Geheimtipps, die so rumgegangen sind. Also Freunde, die früher Superlevel gelesen haben, die werden sich vielleicht erinnern, dass es da einige Fans im Superlevel-Team gab, bei Teleglitch. Und es ist ein eigentlich sehr ähnliches Konzept. Das ist eine Mischung aus Survival-Horror und Roguelite. Und jetzt hier nochmal zurück zu Empty Shell. Das wird aus der Vogelperspektive gespielt. Das sieht so aus, als würde man die ganze Zeit durch Überwachungskamera durchgucken. Die sind auch alle komplett in schwarz-weiß. Da gibt es überhaupt keine Farbe. Und der Sound ist auch so bewusst sehr muffelig. Also so, als würde das Mikrofon wirklich sehr, sehr weit weg sein. Sehr stumpf alles. Und das spielt 1975 auf einer abgelegenen japanischen Insel in einer stillgelegten Anlage. Und dort wurde in den 50ern, ich glaube 54, 55, wurden da irgendwelche Experimente durchgeführt. Niemand weiß so genau, was da gemacht ist, aber jetzt werden dann Freiwillige hingeschickt, die mit dem Boot da ankommen und versuchen sollen, diese Anlage erstens wieder in Gang zu setzen und gleichzeitig auch zu säubern. Die werden einfach freiwillig genannt. Und das ist in dieses Konzept eingewoben. Immer wenn so ein Freiwilliger stirbt, wird dann einfach die nächste Person geschickt und das ist dann halt ein Restart und du startest das Spiel dann sozusagen von neuem. Und ähnlich wie man es von Survival-Horror-Spielen kennt, hast du hier Bedrohungen in Form von Monstern in verschiedenster Art. Manche davon können schießen, manche davon greifen dich einfach nur so an, manche davon verlangen sich und so. Also es gibt da ganz verschiedene Typen, worauf die man unterschiedlich reagieren muss. Und sehr, sehr typisch auch für das Genre hast du Munitionsknappheit. Du hast so eine Nahkampfattacke, da kannst du mit deinem Gewehr einmal so einmal draufnocken. Das muss gut getimed sein. Ansonsten hast du so Schusswaffen und ganz verschiedene Sachen. Und je nachdem, was für einen Charakter du am Anfang hast, startest du auch mit einer anderen Waffe. Also das sind unterschiedliche Charaktere, die da zufällig am Anfang ausgewählt werden. Man sieht am Anfang immer so eine Namenstafel. Manchmal startest du mit einem Lasergewehr, manchmal aber auch mit einer MP, manchmal aber auch nur mit einer Pistole. Das kommt immer ganz drauf an, was du da hast. Und das Konzept ist sehr Roguelite-typisch, so dass du so weit spielst, wie du kannst. Du kriegst immer so Objectives, du kriegst dann halt so Missionsziele, wie zum Beispiel setz den Generator in Gang und öffne diese Tür und so weiter. Und das geht dann so lange, bis du das in 3 Stunden halt durchgespielt hast. Oder aber sobald du stirbst, setzt das Spiel einmal komplett zurück. Also dann ist das ganze Spiel vom Neuen. Und auch die ganze Karte setzt sich zurück. Also das heißt, die Karte kannst du nicht lernen, sondern die Level sind tatsächlich auch zufallsgeneriert. Also du kannst dich nie drauf verlassen, was ist denn jetzt passiert. Kann sein, dass du wirklich mal richtig Pech hast und dann in den Raum reinkommst. Und dann sind das richtig viele Monster und die überrennen dich da so. Es kann aber auch sein, dass du einen ganz guten Run hast, das weiß man halt nie so hundertprozentig. Also es macht so ein bisschen diesen Reiz von Empty Shell auch aus, dass du dass du im Prinzip halt das nächste, dass du auch nicht so richtig weißt, was der ist. Und der Hauptreiz kommt wirklich von der Ästhetik. Also es ist eigentlich nicht so mein Genre, weil ich eigentlich schon ganz gerne mag, wenn es so eine konsistente Welt ist. Diese Ästhetik ist aber halt so minimal und so Found-Footage-like, dass mich das automatisch anzieht. Das fängt schon damit an, dass wenn du das Spiel startest, du so ein Bootscreen siehst, wie dann so ein uraltes Betriebssystem, also ein Betriebssystem aus den 70ern, noch ohne grafische Oberfläche, hochgefahren wird. Also du siehst dann wirklich Text und wie das OS hochgefahren wird. Du siehst so ein Boot, hörst so einen Boot-Sound im Hintergrund und so. Und auch sämtliche Interfaces sehen so aus, als wären sie von sehr, sehr alten Computern gemacht. Als wären das wirklich noch so diese alten Strahlenbildschirme, die auch wirklich auch gar keine Farben haben und so. Und dadurch, dass diese Ästhetik ganz bewusst so ganz reduziert ist und so minimalistisch ist, wird deine Fantasie natürlich sehr viel stärker gefördert. Und das hat so ein bisschen mit dem Teleglitch dann auch gemeinsam, was ich vorhin erwähnt habe. Teleglitch war halt auch sehr minimal, was die Grafik betrifft. Das waren da wirklich nur Pixel. Das hatte aber im Gegensatz zu Empty Shell auch tatsächlich noch Farben. Aber du stellst dir irgendwann halt auch genau das vor. Und vielleicht ein Spiel, das andere Leute noch besser kennen, ist Darkwood. Vielleicht kennt ihr das. Mhm, das kenn ich. Das hat so einen ähnlichen Effekt. Also Darkwood hat mehr Details. Aber ironischerweise, wo das Bild sehr weit weg ist, wo du die ganze Zeit diese Vogelperspektive hast, kann man sich sehr, sehr gut in diese ganze Szene hineinversetzen. Und das hat bei mir echt ganz gut funktioniert. Also ich habe es echt gerne gespielt. Also ich spiele es auf dem Steam Deck. Das gibt's auch für Switch, soweit ich weiß. Eignet sich ganz gut für so eine Runde zwischendurch. Und abends dann habe ich mich öfter dabei erwischt, dass ich dann irgendwie vorm Schlafengehen dann nochmal so ein, zwei Runden gespielt habe und versucht habe, dann irgendwie weiterzukommen. Und hatte echt gute Atmosphäre. Kann ich echt empfehlen.
Wie schwierig sind denn die Kämpfe? Ich sehe hier im Trailer Ausweichen ist ein großes Thema, also so eine Ausweichrolle. Dann gibt es ein Lock-on und verschiedene Waffen wie Flammenwerfer, Shotgun, Laserkanone. Sind die Kämpfe sehr zentral und muss man dafür schon ein kleiner Akrobat sein? Oder kann man es auch genießen, wenn man mit den Kämpfen sonst oft auch schnell überfordert ist?
Ist schon schwer. Also ich glaube, wenn man keine Twin-Stick-Shooter gewohnt ist, dann wird es schwierig. Das setzt gutes Zielen voraus und gutes Timing. Mhm. Ich würde nicht sagen, das ist jetzt geht jetzt in so eine unfaire Richtung. Also ich habe immer das Gefühl, dass ich mit der richtigen Balance und Taktik und wenn man vorsichtig ist und genau darauf achtet, was man da macht, eigentlich immer eine gute Chance hat, wie es bei Survival-Horror auch so ist. Die Positionierung ist halt entscheidend. Also du siehst da, zum Beispiel lassen diese Gegner immer so eine weiße Flüssigkeit fallen. Das ist irgendwie so Schleim oder weiß ich nicht, irgendwas Ekliges. Und da bleibst du dann halt einfach auch hängen. Also wenn du kannst auch über Leichen stolpern. Also sämtliche Objekte sind Physikobjekte. Du kannst über Kisten stolpern, du kannst über Fässer stolpern und sowas. Und darauf musst du achten. Also du musst deine Umgebung auf jeden Fall mit einbeziehen und auch über vermeiden, dass du über irgendwelche Hindernisse irgendwie läufst. Und da hat man eigentlich ganz gute Chancen, wenn man halt auch im richtigen Moment die Melee-Attacke dann auch wirklich ausführt und im richtigen Moment auch ausweicht, dann geht's. Und vor allen Dingen muss man lernen, Munition zu sparen. Munition ist wirklich knapp. Munition würde ich dann wirklich nur für Gegner nehmen, die größer sind. Es kommt dann später auch wirklich, ich würde jetzt nichts vorwegnehmen, aber es kommen ein paar sehr obskure Sachen später, die sehr überraschend sind. Man denkt, was hat das hier in diesem Spiel zu tun? Also man denkt am Anfang, es sind nur Zombies, aber es kommen wirklich sehr, sehr merkwürdige Kreaturen dann später, wo man sich dann fragt, was für Experimente haben die da bitte schön gemacht? Und da würde ich mir die Munition auch wirklich aufsparen. Und du kannst halt wirklich Upgrades auch kaufen. Also es gibt so sehr charmante Automaten, wo die so eine lustige Melodie dann haben. Die klingen halt wie so alte Computer. Da kommt dann aus den Speakern irgend so ein Sound raus. Und da kannst du dann Upgrades kaufen. Und ich würde dann halt einfach diese Sachen, die auf Fernkampf gehen, dann halt auch wirklich aufsparen, weil es wird dann später auch wirklich ein bisschen schwieriger. Aber das macht den Reiz auch aus, weil man hat dann auch das Gefühl, da was überstanden zu haben. Also es ist nicht so ein Roguelite, was so sehr, sehr auf die Progression pocht, sondern eher ein Roguelite, wo es auf deine Fähigkeiten und auf deine Aufmerksamkeit ankommt und wo du wirklich auch lernen musst, das Spiel dann entsprechend zu lesen. Aber wer aufmerksam ist, der kommt da auch gut durch.
Okay, letzte Frage. Für jemanden, der dieses Spiel noch nicht gespielt hat und auch Hotline Miami noch nicht gespielt hat, wenn du jetzt aus dem Bauch hinaus entscheiden würdest, welches würdest du empfehlen, sollte derjenige, diejenige zuerst spielen?
Ich finde Empty Shell 100-mal besser als Hotline Miami. Ich mag Hotline Miami nicht besonders.
Okay, alles klar.
Ich bin dann die Ausnahme. Also ich weiß, es hat einen guten Ruf, Ja. Ist auch, ich finde es auch nicht schlecht. Es ist nur, ich habe das damals gespielt, als es so einen wahnsinnig riesen Hype hatte. Fand das Konzept mit den Masken und so und diese Dreckatmosphäre schon ganz gut, aber das Gameplay hat sich für mich nicht so. Also ich finde so dieses Try and Repeat Gameplay, wenn das nicht besonders richtig, richtig fetzt, wie es jetzt bei Mad Mode Jack ist.
Oder wie bei Hotline Miami eben.
Also es hat mich nicht abgeholt. Also da finde ich auch, da ist für mich auch keine Spannung.
Aber du erkennst, warum ich die Frage gestellt habe. Sind schon ähnlich?
Nee, sind gar nicht ähnlich.
Fühlt sich auch nicht, ne.
Okay.
Also null. Also Empty Shell ist wirklich eher wie, ich weiß nicht, wie so ein halt Survival Horror, wie Resident Evil oder so.
Okay.
Also in diese Richtung geht's. Und Hotline Miami ist ja so zack, zack.
Dann haben sie nur die Perspektive gemeint.
Ja. Hotline Miami kannst du ja auch auswendig lernen. Also du kannst
ja. Das stimmt. Das muss man sogar später, ja.
Ja, also Hotline Miami ist eher sowas wie Hong Kong Massacre oder so. Also das würde ich, das geht eher in diese Richtung. Hong Kong Massacre ist übrigens auch sehr gut und das gefiel mir auch besser, weil ich diese Ästhetik lieber mag. Aber das ist Hotline Miami, also gerade der zweite Teil, ich habe den zweiten nicht verstanden.
Ich hab da gesessen, den zweiten fand ich auch nicht so gut.
Ich habe gesessen und gedacht, was wollte ich mir diesem Spiel sagen?
Kommen wir zu den News. Da gibt es jetzt einen neuen Weg, zumindest in Japan. Die Controller, die man vielleicht beim letzten Souls-like oder vielleicht auch bei Empty Shell dann zerschmissen hat, weil man den Kampf nicht geschafft hat und frustriert war, gibt es die Möglichkeit, neue Controller-Teile zu ziehen, zu bekommen, aber wirklich nur so kleine Einzelteile aus einem Gacha-Automaten. Das ist ganz witzig, typisch japanisch. Eigentlich sind Gacha-Automaten ja totaler Quatsch. Und da habe ich noch nie was wirklich Sinnvolles draus gezogen. Außer
was?
Natürlich, aber Moment, ich bin mit dem Satz noch nicht auf einem Punkt gewesen. Außer vielleicht bei Shenmue, da habe ich natürlich die komplette Sammlung an Sega-Figuren und Sonic-kleinen Toys rausgeholt. Und es macht ja immer diesen tollen Sound. Aber wenn man wirklich guten, hochwertigen Gacha-Automaten in Japan mal benutzt hat und das dann rumdreht, das ist schon so ein satisfying Gefühl. Das macht dann so richtig so ratsch, ratsch an diesem Ding. Und dann kriegt man diese Kugel raus. Und wenn man sie öffnet, macht es wirklich diese, also ich kann das nicht gut nachmachen, aber es hat so ganz, ganz, ganz tollen Sound, wenn man die aufmacht. Und dann manche riechen dann auch noch dran, die haben besonders guten Geruch. Also es soll ja süchtig machen. Und dann bekommt man jetzt neuerdings auch von Nintendo Controller-Teile raus, die man dann auch benutzen kann.
Zum Beispiel offiziell natürlich, muss man dazu sagen, offiziell sind das Schlüsselanhänger. Ja, so ein kleiner offiziell Keychain, dass man eben seinen Lieblings-Nintendo-Gamepad-Teile davon einen Schlüsselbund machen kann.
Das wäre natürlich der Nintendo 64-Controller. Und da kann man dann zum Beispiel das Set von C-Knöpfen bekommen und das dann auch in dem echten Controller einsetzen und es würde funktionieren. Das ist so eine großartige Idee. Ich habe noch nie einen sinnvolleren Gacha-Automaten gesehen als den. Und ich wollte das unbedingt mit in die News nehmen, weil das so eine charmante, schöne Idee ist. Und ich,
weil man hätte ja einfach, das hätte ja billig produziert werden können, dass das nur quasi so ein Plastikguss ist und es nur aussieht wie ein halber NES-Controller. Aber nein, sie machen wirklich echte Buttons, die aus der Original-Charge wahrscheinlich sind, Schlüsselanhänger. Und dann hast du halt ein Original-D-Pad. Also eigentlich auch so ein bisschen so ein Fiddle-Spielzeug. Ne? Wo, man kann auch so Teile kaufen, wo man so ganz viele Knöpfe und Rädchen hat, um sich so zu beruhigen.
Oh ja,
habe ich. Dafür ist es natürlich auch ideal, wenn du dann einfach so in deiner Hosentasche mit diesen Knöpfchen rumspielen kannst, mit dem Original, mit dem Lieblingscontroller. Aber dass man die dann auch noch ausbauen und ersetzen kann, ist natürlich super cool.
Das ist auch wirklich, finde ich, die japanischste News ever.
Ja. So. Sinnlos, aber toll.
Richtig gute Idee in Japan.
Gut, Capcom hatte zuletzt ja nicht mehr so gute Ideen, zumindest was Mega Man angeht, mit der Mega Man-Reihe. Die hat ja nun extrem lange Bestand, ich glaube seit 1986, da ist der erste Teil erschienen und legendäre NES-Teile, sehr, sehr gute SNES-Teile meiner Meinung nach. Und dann wurde es mit Rockman, wie es da ja in Japan heißt, ging es nicht mehr ganz so gut weiter. Und jetzt überlegen sie gerade, wie sie die Serie doch wieder auf ein ganz kontinuierliches Niveau kriegen. Und da wollte ich einfach gerade auch Michas Meinung vielleicht einholen. Die überlegen gerade daraus so ein bisschen was wie so ein Live-Service-Game zu machen, dass sie halt quasi Mega Man Maker à la Mario Maker intern benutzen und dann immer so alle paar Monate wieder neue Mega Man-Level rausholen. Und ich finde das ehrlich gesagt eine ziemlich gute Idee. Wahrscheinlich wäre es irgendwie noch cooler, wenn sie Mega Man Maker einfach veröffentlichen würden, à la Nintendo mit Mario Maker. Aber warum nicht die Level professionell machen und dann irgendwie halt anbieten und so immer kleine Mega Man-Episoden rausbringen, anstatt halt irgendwie an Mega Man 12 wäre, glaube ich, der nächste, der erscheinen müsste. Und ich glaube, damit können sie nichts mehr bringen in der heutigen Zeit. Was denkst du, wie sollte Mega Man in Zukunft weitergehen? Oder hast du da gar keine Aktien drin?
Magst null.
Mega Man gar null nicht? Ach krass, Aktien, wer mag Aktien denn von euch Mega Man?
Ich liebe ich hab, Mega ich hab Man. Ich habe Mega Man, das letzte, das, wie heißt, hieß das?
Elf.
Elf war das, ne?
Das berühmte Elf.
Ja, Elf fand ich super gut. Okay. Das hat echt Spaß gemacht. Das war dieses halb 3D, ne? Das hat mir, das fand ich cool.
Ich fand das schlecht, aber gut, interessant.
Ja, ja, weil Mega Man finde ich ansonsten, ist mir egal.
Ich finde den so lame. Ich finde den so unfassbar lame.
Ich hätte erst den Raum fühlen sollen, Leute. Ich bin hier reingegangen mit so einem
Ich mag
hier niemand Mega Man oder was?
Doch, ich finde Mega Man in Capcom, Marvel vs. Capcom finde ich Mega Man cool. Weil das im Fighting Game Kontext ist der Charakter witzig. Ja, im Fighting Game Kontext ist der Charakter witzig, weil das beide halt so Sachen macht, ne? Und weil das ein dummer kleiner Junge ist, der da irgendwie mit seinem Blaster rumballert, während die anderen super coole Moves haben. Der sieht total trottelig aus. Er hat schon so einen Goofy-Faktor, aber ansonsten
ist es. Aber Mega Man ist doch ein klasse Spiel. Also ich finde, es hat so irgendwie Teile von Kirby und Teile von dem Metroidvania.
Aber oder es ist so unkreativ. Zuerst kämpft er gegen
Wassermann.
Gegen Wassermann. Dann gegen den Mann mit der Bombe. Dann hat der Typ eine Schere auf dem Kopf. Scherenmann. Scherenkopfmann.
Das sind alles ganz wertvolle Special-Sachen. Ja, das war damals in der Zeit natürlich super innovativ, weil da quasi der Grundstock für dann später Castlevania und Metroid und so gelegt wurde damit.
Also schon, aber das so ein Metroidvania hat ja schon noch mal ein bisschen was anderes und anderes Prinzip noch dahinter als Sammelfähigkeiten von langweiligen Gegnern, die halt einen so ein Trope haben.
Aber der pixelgenaue Sprung wurde quasi von Mega Man erfunden. Der kann ja nun nicht besonders hoch und weit springen, nicht so wie Mario und so. Und du musstest halt, wenn du das alles mit dem Base-Set schaffen musstest du da schon ganz genau sein. Das ist so das erste Hardcore 2D-Plattformer-Game für mich gewesen. Und es gibt eine Inkarnation von Michael Wieczorek da draußen, die ist ein bisschen jünger, die hätte jetzt gesagt, Leute, wenn ihr Mega Man 2 nicht geschafft habt, dann braucht ihr gar nicht mit mir reden.
Da liegt, glaube ich, das Problem, weil mir ist diese Performance, also wie gut ich ein Spiel spiele, total egal. Total egal. Also das spielt natürlich eine Rolle, wenn man dann auf ein Turnier geht und mit Freunden sich ein bisschen battelt und so, dann muss man natürlich ein bisschen gerne spielen. Aber wie ich in einem Singleplayer-Spiel da durchkomme, ja, da scheiße ich doch drauf. Also ob ich mich da durchschieße und die irgendeinen Mist mache, um dieses Spiel schaffe oder keine Ahnung, das ist ja mein Problem und ich muss mich da vor niemandem rechtfertigen. Und deswegen bringt es mir nichts, so einen Pixel-Plattformer zu spielen. Mir hat auch der Appeal von, ich habe auch nicht verstanden, was der Appeal von Super Meat Boy zum Beispiel
ist. What?
Also,
gut, aber du,
lass mich auch ausreden. Das ist ja genau dasselbe wie mit Hotline Miami. Also, das ist so eine Sorte Spiel. Also, ich finde es cool, wenn andere Leute Spaß damit haben. Ich will das
immer.
Genau. Also, ich finde das völlig in Ordnung. Das ist ja auch, kann ja auch ein Reiz von, es ist halt so ein Spielertyp, für die funktioniert das, aber ich bin null dieser Spielertyp. Mhm. Deswegen fand ich Mega Man 11 halt gut, weil ich da eine Zeitlupe habe und weil ich sagen kann, okay, dann fliegst du halt in Zeitlupe dran vorbei und dann macht es wieder Spaß, weil das Spiel jetzt nicht unbedingt von mir will, dass ich das mache. Und deswegen hat mir diese alten Spiele, gerade diese Classics Collection, ich habe da mal wieder reingeguckt, also ich habe das früher auf dem Gameboy schon ganz gerne gespielt, weil ich es ja nicht besser wusste, ja. Also habe ich halt den Scherenmann und den Cutterman und die ganzen anderen dummen Figuren habe ich dann halt angenommen, weil ich mit 8 oder so weiß ich es auch nicht besser, aber jetzt als Erwachsener hat das für mich gar keinen Reiz. Also ich sehe, dass ein paar Teile wirklich großer technischer, also einen wirklich großen technischen Appeal auch haben, also gerade auf dem Super Nintendo, Mega Man X und so, das war schon ein richtiges Brett. Optisch und ich sehe auch, dass das einen Kultfaktor hat, aber ich kann diese Begeisterung um die Mega Man Spiele heute nicht mehr so richtig teilen, weil ich bin der Meinung, es gibt halt ganz viele andere, auch vor allem Präzisionsplattformer, die besser sind.
Ja, heutzutage schon.
Mega Man 2 ist für mich ein perfektes Spiel. Also allein, weil die Steuerung so ideal umgesetzt ist und man sie so perfekt lernen kann. Das ist natürlich eins von vielen Rabbit Holes, in die man einsteigen kann, aber Mega Man 2 hat einen perfekten Soundtrack, ein sehr gut ineinandergreifendes Spezialfähigkeiten-Design. Klar kann man das auch alles hinten raus vielleicht cheesen, aber Mega Man 2 war ein Spiel, was mich zu sehr gefrustet hat, wenn ich es normal gespielt habe und was ich dann später mit Emulatoren so auswendig lernen konnte, dass ich zumindest halt dann laden konnte, um diesen Raum nur noch mal zu spielen und nicht wieder von ganz vorne anfangen zu müssen. Das hat mich auch wahnsinnig irre gemacht. Aber jetzt wäre ich halt in der Lage, durchaus an einem Abend, wo ich mich hinsetze, in Mega Man 2 zu beenden, ohne Emulatoren und Save States und sowas zu nutzen. Aber nur, weil ich es halt mal auswendig gelernt habe. Und dann ist das so ein Zen-State, in den man kommt, den man schon geil finden kann und der dann auch sehr, sehr befriedigend und geil ist. Also ich verstehe so im Nachhinein, was halt so toll daran war und kann es jetzt so hochhalten als eine Gaming-Erfahrung, die mir total viel Spaß macht. Aber ich würde jetzt nicht sagen, das muss jeder gespielt haben.
Nein,
im Gegensatz, da bin ich weit von entfernt inzwischen. Aber das kann schon sehr, sehr geil sein und Mega Man ist für mich schon Kult. Und gerade zwei und vielleicht auch drei oder besser vier sind geniale Spiele, die wirklich viel Spaß machen.
Um aber zurück zur News zu kommen, ich finde nicht, dass es ein Service-Game-Spiel braucht oder dass es eine gute Idee ist, weil genau das, was du gesagt hast, Mega Mans Stärke liegt darin in unglaublich guten, tighten, designten Sachen, die aufeinander abgestimmt sind. Und ich sehe nicht, wie dieses neue Modell dem jetzt gerecht werden soll. Und ich finde auch, was Micha gesagt hat, das Spiel ist nicht mehr auf dem aktuellen Stand ist es, glaube ich, nicht mehr das, dass es irgendwie Leute hinterm Ofen herlockt. Weil wir haben so Sachen wie Super Meat Boy gehabt, wir haben so Sachen wie Celeste und natürlich auch viele andere Sachen. Also ich glaube, das geht nach hinten los, diese Idee.
Ja, wir haben noch eine unschöne News mit dabei, nämlich bei Humble Games wurde die Sparte rund ums Publishing aufgelöst. Ich frage einfach mal in den Raum rein, wie findet ihr das? Natürlich finden das alle doof, aber vielleicht möchte ich noch ein oder andere paar Wörter dazu sagen.
Ich glaube, was ich daran so schlimm finde, ist, dass auch wieder hier allen ins Gesicht gelogen wurde und dass dieser Typ, ich kenne mich ja auch nicht mit Publishern so gut aus und mit gerade, es gibt so viele Indies und ich habe wenig Einblick, wie sowas im Detail funktioniert. Aber es haben sich halt im Laufe dieser Woche, seitdem diese News rausgekommen ist, mehrere jetzt Ex-Mitarbeiter auch gemeldet und gesagt, so ey, so wie es hier erzählt wird, ist es nicht. Also es ist kein Umstellen oder Neuaufstellung der Abteilung, sondern es ist de facto einfach dicht. Man kann das auch nachgucken. Es gibt für 2026, 27 zum Beispiel, kann man es schon sehen, keine Aufträge mehr in diesem Bereich einfach. Und es wird wieder allen als kalt ins Gesicht gelogen. Und was ich auch nicht wusste, ist halt, dass da hinter diesem Typ, hinter Humble Games so ein Typ steckt, der auch diverse Medien oder Magazine und sowas alles ownt halt. Der halt ganz, ganz oben sitzt an irgendeiner Riesen-Corporation. Der unter anderem übrigens auch Rock Paper Shotgun, wo ich die News hier für den Podcast rausgesucht habe, besitzt. Also das ist so ein Typ, der da halt gesagt hat, so ja, nee, die Aktien sind scheiße, jetzt müssen wir irgendwas einkürzen, dann ist das halt Indie Publishing. So, und das ist halt, da möchte man schon kotzen, wirklich, ehrlich.
Ja, es ist entfernt hat das Ganze auch noch mit der ganzen Übernahme, die wir letztens besprochen haben, ne, wo
ist alles Ziff Davis
angesprochen, genau, wo Ziff Davis einmal auf Einkaufstour gegangen ist, ist da halt auch alles noch mit reingegangen. Ich finde es, ja, also es ist, wir müssen drüber sprechen, es ist definitiv ein Einschnitt und das ist Käse.
Das Humble Bundle selbst ist aber davon nicht betroffen, das ist wirklich nur das Publishing-Label, also was heißt nur, aber falls jetzt Leute, die Konsument und Konsumentinnen haben, ja wahrscheinlich eher Humble Bundle in Assoziation mit diesem Bundle und die Humble Bumble Brand.
Humble Bumble wird das neue Ersatzlabel.
Hat zum Beispiel Go Path of the Tea Lotus, was du letztes Mal vorgestellt hast.
Ja, genau.
Das ist zum Beispiel Teil des Humble Bundles Publishing. Signalis war da auch drin, Slay the Spire und so. Also die hatten schon ein paar
gute Sachen hatten die, ja.
Deswegen verstehe ich es eigentlich auch nicht, warum das eingestellt wird. Scheint ja, also
ja, Aktien steht halt explizit da. Es ist wegen Aktien.
Ja, aber
irgendwas muss halt
gestrichen werden. Irgendwelche
Leute. Ja, genau. Irgendwas muss gestrichen werden. Und dann sagt sich halt so ein Ziff Davis, der halt 20 Sachen zu verwalten hat, ja, das interessiert mich am wenigsten. Punkt. Das macht am wenigsten Umsatz.
Ja, aber es ist halt das einzige, innerhalb dieses Ziff Davis-Konglomerat ist es das einzige Publishing-Label. Und deswegen wird das halt rausgeschmissen im Sinne von, naja, das ist nicht unsere Stärke, wir haben es probiert.
Ja.
Also aus einer wirtschaftlichen Sicht kann ich schon verstehen, warum dann dieser eine Segment jetzt hier gestrichen wird, wenn es halt da keinen großen Fokus drauf gibt. Und 36 Leute oder was, die da jetzt gekündigt wurden, das ist schon Budget, das ist schon einiges. Da muss schon,
ja.
Und das machst du mit so ein paar Indie-Games, kriegst du das halt nicht rein. Deswegen kann ich das aus einer wirtschaftlichen Sicht schon auch nachvollziehen.
Und das ist ist die Antwort. Ja, natürlich. Es gibt keine moralische Antwort dahinter.
Nö, ja. Da streicht ja auch keiner Stellen, um Leute zu ärgern oder so. Das muss man bei diesen Nachrichten ja immer sehen. Das ist einfach Peak Capitalism alles. Ja. Alles anzünden.
Alles anzünden.
Ja, dann zünden wir noch ein bisschen zum Rausschmeißer mit Mailbag das Internet an, indem ihr mir sagt, was euer deutscher Lieblingsfilm ist. Das möchte nämlich Lutz wissen.
Ganz kurz, ich fand es übrigens irre lustig, dass in der letztwöchigen Frage, ich habe die Folge ja im Zug gehört, während ich das wunderbare, tolle Punch Club 2 gespielt habe, habe ich euch zugehört. Oh. Und dann kam ja die Frage nach der Lieblingsband und Tobo hatte ja noch gesagt, es dürfen alle antworten außer Manu. Und dann bin ich auch ausgerechnet nicht dabei in der Folge, weil er Angst hatte, ich nehmen was mit Hip-Hop und dann hat mich Anne gerettet und hat KIZ.
Natürlich, ich ignoriere solche Kommentare.
Ich danke dir.
Einfach knallhart. Ja. Es stand halt ursprünglich drin, Hip-Hop sei keine Musik Frechheit. Und sowas ignoriere ich halt. Ja. Punkt. KIZ für immer.
Ich dränge mich bei der Frage jetzt einfach mal vor. Ich habe nämlich Angst, dass einer von euch sonst mir das wegschnappt. Und ich bin ja sonst immer einer der Hinteren, die antwortet. Für mich ist es ganz eindeutig das Boot. Natürlich, selbstverständlich.
What?
Ja, klar.
Das Boot ist dein deutscher Lieblingsfilm?
Ja, mit Abstand.
Oh mein Gott.
Na klar,
Gott.
Da kann ich so richtig abtauchen. Ja, oh. Das habe ich in letzter Zeit
jetzt so gerne gemacht.
Ja. Aquanox, Subnautica, mein Freund.
Ich weiß.
Aber Aquanox habe ich auch sehr gemocht, auch Schleichfahrt. Anscheinend sind es U-Boot-Dinge, die mich einfach auf eine Art ganz tief doch treffen. Und das Boot hat die ganzen Preise, die es auch verdient hat, die es auch gewonnen hat, sehr, sehr verdient. Ich gucke auch gerne die ultralange Fassung, wo halt alle Episoden vernünftig ineinander geschoben wurden, sodass man gleich einen halben Tag beschäftigt ist damit. Und ich gucke es am Stück natürlich und finde jede Leistung an diesem Film mehr als verdient. Und es ist atmosphärisch hervorragend. Ich möchte vielleicht einfach insgeheim auch auf so einem U-Boot sein, ohne es wirklich zu sein, weil es ist schon ganz schön gefährlich und ein widerlicher Tod, wenn man dann da unten implodiert, aber keine Ahnung.
Na gut, also ja, Klassiker ist schon okay, kann man nehmen, auf jeden Fall.
Danke. Verified by Anne, sehr gut.
Ganz allgemein muss ich schon sagen, es gibt tatsächlich mehr gute deutsche Filme, als man meint. Man muss sie halt hart suchen. Das ist das Problem, was der deutsche Film hat, ne? Weil im Vordergrund steht immer nur diese Massenwaren-Scheiße. Sowas wie Chantal im Märchenland, könnte ich kotzen, Alter. Ja. Deutscher Film ist echt so tief in Fördergeld-Scheiße verwickelt, dass da echt nur so ein Quatsch halt in vorderster Front steht und diese ganzen guten Filme einfach komplett verdeckt werden. Deswegen, es gibt viele, aber eigentlich kann nur ein Film an der Spitze stehen, das ist Bang, Boom, Bang.
Ja,
und der ist auch sehr gut, ja.
Das ist einfach, Bang, Boom, Bang ist ein perfekter Film. Ich finde ihn fantastisch. Ich finde, das ist wirklich, das ist deutscher Humor, den ich nicht cringe finde.
Ja.
Und der ist schlau, der Film ist smart, ganz ehrlich, und ist so deutsch, wie man nur sein kann.
Eben.
Und es ist einem nicht peinlich. Das ist perfekt.
Er ist durch und durch deutsch, aber er ist lustig und ich sag nur 90 Minuten echte Gefühle. Das gibt einfach nur eine Antwort darauf. Anne, wir sind beide die Abteilungsleiter und Leiterin der Liebe. Es gibt nur diese Antwort und da stimme ich dir voll zu. Ist auch mein
Hammer.
Film. Ja. Allein schon die Kicker-Szene ist auch aus dem Film, gell?
Was?
War das die auch, wo die mit diese Tischkicker-Szene in Zeitlupe?
Nee.
Das war der andere Film. Das war der. Ich überlege gerade nochmal.
Also es kann sein, dass ich auch irgendwas verdödel, aber daran kann ich mich jetzt nicht erinnern.
Ist das auch einer von Torwart, oder?
Ich glaube nämlich auch, ja. Also ich überlege gerade.
Ist der mit den Bauarbeitern, wie heißt der nochmal?
Was passend gemacht?
Nee.
Nee, der war auch übrigens nicht so scheiße. Zumindest zu der Zeit, als er rauskam.
Oder war das goldene Zeichen? Ich weiß
Während ihr überlegt, kann ich ja das vielleicht noch anbringen. Also hätte ich nämlich auch noch sagen wollen. Ich finde es aber krass.
Absolute Giganten. Jetzt habe ich es.
Ah.
Das ist nämlich auch super. Das wäre nämlich meine zweite Wahl gewesen. Ja.
Okay.
Vielleicht ist es etwas, was damit zusammenhängt, wenn man halt selber deutsch ist. Aber gerade deutsche Filme fand ich mal gut. Viele, auch sogar welche vielleicht, wo so der schlimme Til Schweiger drin sind. Mhm. Aber ich finde sie dann heute halt so wahnsinnig schlimm und kann sie überhaupt nicht mehr genießen.
Die ganze Otto-Filmografie und solche Geschichten. Natürlich
fand Alter, ich finde es immer noch
sind schon
super
kultig
lustig.
Noch, aber, es gibt einige deutsche Filme, die ich durchaus mal ganz gut fand, aber heute so richtig doof finde.
Ich finde, was noch
gerade so Mainstream-Filme und so Komödien.
Was aus dem Mainstream noch gut gealtert ist, ist Lola Rent, glaube ich. Fand ich auch immer ganz gut.
Lola Rent ist sehr, sehr gut. Ja.
Ja.
Ist das deine Wahl?
Alles, was Tom Tykwer macht, ist
Tom Tykwer ist auch super, ja.
Alles, was der anfasst, wird zu Gold. Das ist, den mag ich total.
Und gegen die Wand hier, wie heißt das?
Gegen die Wand.
Fatih Akin.
Ja, da sind nicht alle Filme gut, aber viele.
Micha, welches ist denn deiner?
Victoria.
Oh!
Der One-Shot, oder?
Mit Juhairas?
Ja!
Welcher ist denn Victoria? Wieso kann ich diesen Film?
Ist es der One-Shot-Film?
Das ist ein One-Shot-Film.
15, das ist ein One-Shot-Film, der geht über 2 Stunden und ist eine gigantische, erstmal eine gigantische technische, organisatorische Leistung, weil das ist der längste One-Shot, den es in der ganzen Filmgeschichte überhaupt gibt. Also es gibt viele andere sehr gute Filme mit One-Shots, auch aus dem asiatischen Raum, die hier keiner kennt. Aber Victoria ist aus jetzt halt als deutsche Produktion ein sehr, sehr guter Film, der wirklich den Adrenalinkick von einer aufregenden Nacht einfängt, von einer Jagd durch die Stadt sozusagen, könnte man fast sagen. Und das ist ein Film, der hat so eine Energie und so eine Lust am Spiel, also am Schauspiel erstmal. Die Darsteller sind alle sehr mitreißend und sehr gut. So gut, dass du ein paar kleinere Ungereimtheiten in der Story einfach schluckst, weil es einfach so glaubhaft rüberkommt. Und wie das gedreht ist, das ist irre. Also die haben, da läuft ja quasi 2 Stunden lang die Kamera einfach durch. Das ist so unglaublich, das wirkt so gut, weil du wirklich das Gefühl hast, du siehst ja jetzt gerade fast eine Dokumentation. Und das ist unglaublich, unglaublich mitreißender, richtig gut gemachter Film. Da will ich auch gar nicht so viel verraten. Extrem gut gespielt, also die Hauptfigur, ich glaube, Laia Costa heißt sie, spielt auch unheimlich gut. Die spielt halt eine der Touristinnen, die nach Deutschland kommt. Das ist extrem, extrem gut. Also,
und er sieht auch sehr, sehr deutsch aus. Also scheint auch ein deutsches
Film. Es ist halt ein richtig deutscher Film.
Den muss ich nachholen und danach muss ich recherchieren, ob sie nicht doch ein paar mehr Takes genommen haben. Das wird ja wirklich nicht nur. Also es ist offensichtlich ein Take, aber da werden doch bestimmt dann Fehler passiert sein, die dann drin in dem Take.
Kann sein.
We fix it in the post.
Ist ja egal. Also das spielt ja, also ich finde die Leistung an sich finde ich irre. Und ich muss da einfach eine recht geben. Es gibt unglaublich viele gute deutsche Filme. Also meine Empfehlung wäre, einfach einen Mubi-Account anzulegen und da mal ein Abo zu machen und da mal zu gucken, was die im Programm an deutschen Filmen haben. Da werdet ihr Augen machen.
Wurde also ja auch gar nicht bezweifelt.
Abseits von dem ganzen Mainstream, von dem Til Schweiger-Kack, gibt es halt wirklich richtig, also Deutschland hat eine sehr, sehr gute, aufregende Filmlandschaft eigentlich sogar, die gerade im Arthouse-Segment extrem angesehen ist. Also da gibt es sehr, sehr gute deutsche Filme. Und es kommen auch immer wieder mal spannende Co-Produktionen, die es auch in den Mainstream schaffen. Also ich habe gerade Tom Tykwer gesagt und von den Co-Produktionen ist zum Beispiel Cloud Atlas meine Lieblingsproduktion. Der ist sehr gut. Also das ist eine Zusammenarbeit von den Wachowski-Schwestern und Tom Tykwer, Verfilmung von einem Buch und da sind auch viele sehr bekannte Darsteller da gewesen. Es ist eine Co-Produktion zwischen USA und Deutschland. Und ein Epos, ein groß angelegtes Epos über Seenverwandtschaft geht es da hauptsächlich in diesem Film. Und das war so von den Co-Produktionen mein Lieblingsfilm. Also die beiden gebe ich euch. Und
Ich spüre schon wieder den Bedarf nach diesem Insert Moin Film Podcast, den wir immer noch nicht gestartet haben. In Folge 1 geht es dann um unsere Lieblingsfilme mit Til Schweiger. Und bis dahin sage ich zum nächsten Mal alles Gute. Wir hören uns.
Eure kein Ohrhäschen.
Oh no. Tschüss.
Ciao.